Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Deborah Baran, Redakteurin der Verkehrsrundschau. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
Und ich bin Christian Bong, freier Journalist und auch schon lange in der Logistikbranche unterwegs. Heute sprechen wir über ein Thema, das gerade in diesem Ausnahmesommer besonders hart für die Logistik wird und uns vermutlich in den kommenden Jahren ebenfalls beschäftigen wird. Das aktuelle Niedrigwasser auf den Wasserstraßen. Der Rhein, die wichtigste Transportachse Europas, steht enorm unter Druck und mit ihm die gesamte Versorgungskette.
Und das ist längst kein Ausnahmezustand mehr. Die Daten der Bundesanstalt für Gewässerkunde zeigen, dass Niedrigwasserphasen in Deutschland nicht nur häufiger auftreten, sondern auch früher im Jahr beginnen und länger anhalten. Das verändert die Logistik grundlegend und zwingt Politik und Wirtschaft zu schnelleren Entscheidungen.
Die aktuelle Lage am Rhein ist angespannt, da der Pegel Tiefstwerte an wichtigen Pegeln sowohl in Kaub als auch in Duisburg-Ruhrort erreicht. Viele Schiffe können nur noch mit stark reduzierter Ladung fahren, teilweise weniger als die Hälfte der üblichen Tonnage. Das bedeutet, für dieselbe Gütermenge braucht es mehr Fahrten, mehr Personal und mehr Treibstoff und die Kosten steigen entsprechend.
Die Binnenschifffahrt warnt inzwischen vor einem faktischen Stillstand einzelner Rheinabschnitte. Wenn der Pegel weiter sinkt, zerfällt der Rhein logistisch in mehrere Segmente, die nicht mehr durchgängig befahrbar sind. Besonders die südlichen Abschnitte zwischen Bingen und Koblenz gelten als kritisch. Für Chemie, Energie, Stahl und Bau ist das ein unmittelbares Risiko.
Auch die Elbe und die Donau geraten zunehmend unter Druck. Die Donau erreichte Ende Juli an einzelnen Punkten niedrigste bekannte Wasserstände seit der Aufzeichnung, etwa am Pegel Hofkirchen mit nur 155 cm. Das zeigt, wie weit die Wasserführung inzwischen absinkt und wie empfindlich die gesamte Wasserstraßenlogistik geworden ist.
Die Bundeswasserstraßen insgesamt zeigen ein ähnliches Bild. Die Wasserstände sinken vielerorts extrem früh im Jahr. Selbst Gewitter und Schauer können die Lage nur kurzfristig entspannen, bevor die Pegel wieder fallen. Die BFG spricht von einer ausgeprägten Niedrigwassersituation, die sich trotz wechselhafter Witterung nicht nachhaltig verbessert.
Wenn man die letzten Jahre betrachtet, erkennt man einen ganz klaren Trend. 2018 war ein historisches Niedrigwasserjahr, das die deutsche Industrie Milliarden kostete. 2022 folgte die nächste extreme Phase, die erneut die Chemie- und Stahlindustrie traf. Und seit 2023 beobachten die Behörden, dass die Trockenperioden früher einsetzen und viel länger dauern. Die Wasserführung der großen Flüsse sinkt schneller ab, weil die Böden weniger Wasser speichern und die Schneeschmelze im Alpenraum schwächer ausfällt.
Die Daten des neuen Niedrigwasserinformationssystems NIWIS zeigen, dass die Niederschlagssummen im Rhein-Einzugsgebiet zuletzt nur bei rund 45% des vieljährigen Mittels lagen. Das ist ein Niveau, das wir aus früheren Extremjahren kennen. Die Pegel fallen dadurch nicht nur schneller, sondern auch in Monaten, die früher als stabil galten. Für die Logistik bedeutet das, die Ausfallwahrscheinlichkeit ganzer Transportachsen steigt und damit auch die Kosten und Risiken für Unternehmen.
Und die Niedrigwasserprobleme enden nicht an der deutschen Grenze. Auch die Wetterdienste der Nachbarländer melden für 2026 deutlich zu geringe Niederschläge. In vielen Flusseinzugsgebieten Mitteleuropas lagen die Niederschlagssummen zuletzt bei rund nur 71% des vieljährigen Mittels. Das betrifft besonders die Donau bis Ingolstadt, die Ems und den Rhein bis Basel.
Damit stehen auch die Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich und die Schweiz unter Druck. Die Niederlande kämpfen zum Beispiel regelmäßig mit niedrigen Rheinzuflüssen, was die Zufahrt zu den Seehäfen beeinträchtigt. In Österreich und Süddeutschland ist die Donau besonders anfällig, wie die extremen Niedrigstände zeigen. Und in der Schweiz verstärkt die Trockenheit im Alpenraum die Probleme im Oberrhein.
Und da sprechen wir von mehreren hundert Schiffen, die alleine täglich den Rhein nutzen. Die fahren derzeit mit stark reduzierter Ladung. Statt 2500 Tonnen transportieren viele Einheiten nur noch 600 bis 1000 Tonnen. Das führt zu höheren Frachtraten, längeren Transportzeiten und spürbaren Risiken für die Industrieproduktion. Besonders Chemieparks wie Ludwigshafen, Leverkusen und Dormagen sind abhängig von stabilen Wasserständen.
Die Politik hat nun mit Lockerungen der Lkw-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen reagiert. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland erlauben zusätzliche Transporte, wenn sie direkt mit dem Niedrigwasser zusammenhängen. Das soll die Versorgung stabilisieren, weil die Schifffahrt die Menge nicht mehr stemmen kann. Gleichzeitig steigen die Ausweichverkehre auf Straße und Schiene, die ohnehin am Limit laufen.
Die Lage zeigt, wie verletzlich die Logistik gegenüber klimatischen Veränderungen geworden ist. Wasserstraßen verlieren einen Teil ihrer Funktion als zuverlässige Schwerlastachse. Ohne nachhaltige Niederschläge bleibt die Situation angespannt. Und die kommenden Wochen entscheiden darüber, ob die Pegel stabil bleiben oder weiterfallen.
Für viele Branchen, Chemie, Energie, Bau, Stahl, ist das Niedrigwasser inzwischen ein echter Risikofaktor, der Produktionsstopps auslösen kann. Die Frage ist nicht mehr, ob Niedrigwasser kommt, sondern wie oft und wie extrem. Die Logistik muss sich darauf einstellen, dass Wasserstraßen künftig weniger planbar sind als früher. Darüber sprechen wir heute mit einem Experten, der die Lage am Rhein genauestens kennt. Fabian Grievel ist Teamleiter Verkehr, Mobilität, Logistik bei der Niederrheinischen IHK. Herr Grievel, vielen Dank, dass Sie heute Zeit haben, für uns die aktuellen Ereignisse einzuordnen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wie kritisch ist denn die Lage am Pegel Kaub und Duisburg-Ruhrort aktuell und welche Szenarien erwarten Sie für die nächsten Wochen?
Wir fangen mal mit dem Pegel Kaub an. Kaub ist einer der entscheidenden Engpässe für die durchgehende Rheinschifffahrt, weil da die Fahrrinnentiefe, also das, was der Binnenschifffahrt zur Verfügung steht, sowieso schon relativ niedrig ist und auf dem Grund einige Felsen sind. Das heißt, das ist immer ein kritischer Punkt, deswegen wird der auch so oft angegeben. Wir haben da im Moment den niedrigsten Wert, den es jemals gab, gestern nur noch 14 Zentimeter. Das heißt zwar nicht, dass die Fahrrinnentiefe nur noch 14 Zentimeter sind, das sind noch ungefähr 1,25 Meter, aber das ist trotzdem sehr, sehr tief. Es kann sein, dass es in den nächsten Tagen sogar auf einstellige Werte runtergeht. Das würde bedeuten, dass gewerbliche Verkehre faktisch nicht mehr dort herfahren könnten und es bestünde die Gefahr, dass der Rhein an der Stelle zweigeteilt wird. Das heißt, es gäbe noch einen für gewerblichen Verkehr befahrbaren Rhein von den Nordseehäfen bis nach Kaub und in der anderen Richtung. Aber man könnte nicht mehr durchfahren. Das ist also ein sehr, sehr kritischer Punkt. Die Binnenschifffahrt fährt, solange es nautisch irgendwie möglich ist. Es gibt also keine Niedrigwasserfahrverbote oder Ähnliches, aber irgendwann ist es eben nautisch nicht mehr möglich. Man sieht im Moment, kleinere Schiffe können noch fahren, wenig beladene Schiffe können auch noch fahren, aber natürlich nicht mehr so wie sonst. Und auch am Pegel Duisburg-Ruhrort ist die Lage außergewöhnlich angespannt, angespannter als sonst. Auch da haben wir den niedrigsten jemals gemessenen Wert, im Moment nur 1,40 Meter und das bedeutet in Duisburg ungefähr eine Fahrrinnentiefe von 1,90. Welche Schiffe dann genau da noch fahren können, hängt natürlich davon ab, was für ein Schiff das ist, wie viel das beladen hat. Duisburg-Ruhrort ist noch etwas besser als Kaub, weil Kaub eben auf Grundlage der Naturgegebenheiten noch eine deutlichere Engstelle ist und deswegen auch so oft genannt wird.
Ja, das klingt wirklich sehr dramatisch. Welche Gütergruppen sind am stärksten von den Niedrigwasserphasen betroffen?
Also besonders betroffen sind natürlich Güter, bei denen das Binnenschiff wegen großer Mengen und hoher Gewichte kaum zu ersetzen ist. Also das sind zum Beispiel chemische Grundstoffe, vor allem eben für die Chemieindustrie. Das sind aber auch Grundstoffe für die Stahlindustrie, also Eisenerz, Kohle und weiteres. Das sind eigentlich die beiden großen Gütergruppen. Dazu kommen dann aber auch Mineralölprodukte, Baustoffe und auch Agrarprodukte. Das Problem liegt damit insbesondere am Anfang der industriellen Wertschöpfungskette. Also es sind Grundstoffe und wenn der Grundstoff fehlt oder nicht so viel angeliefert werden kann, dann entsteht natürlich ein Produktionsproblem daraus, was dann für weitere Unternehmen in der Wertschöpfungskette Bedeutung hat. Und wir haben in den letzten Tagen eine erste Modellrechnung von Prognos fürs Handelsblatt bekommen. Das zeigt die besondere Betroffenheit dieser beiden Industrien. Der größte zu erwartende Produktionswertverlust entfällt da auf die Chemieindustrie mit fast 430 Millionen Euro. Und im gesamten Rheineinzugsgebiet sind es fast 1 Milliarde, 913 Millionen Euro Produktionswertverlust berechnet der Prognos. Also das sind schon große Werte und die Chemieindustrie und die Stahlindustrie sind da am höchsten betroffen.
Können Sie sagen, wie viel Ladung Schiffe im Durchschnitt bei den aktuellen Pegelständen verlieren?
Ja, wie ich eben schon angedeutet habe, es gibt ja unterschiedliche Schiffe. Also ein typisches größeres Güterschiff auf dem Rhein kann unter normalen Bedingungen so 2.000 bis 2.500 Tonnen aufnehmen. Es gibt aber auch größere Einheiten auf dem Rhein, die können sogar bis zu 5.000 Tonnen aufnehmen. Und viele Schiffe haben im Moment nur noch ein Viertel bis ein Drittel ihrer üblichen Tragfähigkeit. Bedeutet, aus 2.500 Tonnen werden dann eben nur noch 650 Tonnen.
Welche Rheinabschnitte gelten derzeit als besonders gefährdet?
Ja, der zentrale Engpass, das hatten wir eben schon kurz angesprochen, ist der Mittelrhein rund um Kaub, also zwischen Bingen und Koblenz. Das ist besonders dort so, weil dort natürliche Tiefenengstellen bestehen, Steine auf dem Boden, und der Bund selbst sieht das auch so. Und dort muss eben die Abladeoptimierung bei Kaub kommen. Das bedeutet, dass da die Fahrrinne etwas vertieft wird an dieser Engstelle. Denn, das hatte ich eben angedeutet, beim faktischen Ausfall dieses Abschnitts ist dann die Rheinschifffahrt geteilt an der Stelle. Und das kann natürlich keiner wollen. Das wäre eine Katastrophe, nicht nur für die Rheinschifffahrt, sondern für die Industrie insgesamt.
Das stimmt natürlich. Es gibt Ausweichrouten über Kanäle. Wie gut funktionieren diese und welche Engpässe entstehen dort?
Also Kanäle können natürlich einzelne Verkehre auffangen. Dazu muss man aber sagen, es gibt ja keinen parallelen Kanal neben dem Rhein, wie meiner Bundesstraße neben einer Autobahn, die das einfach eins zu eins auffängt. Sondern zu den Kanälen müssen die Waren dann auch erstmal anders angeliefert werden. Das westdeutsche Kanalnetz, also hier in Nordrhein-Westfalen, etwa der Wesel-Datteln-Kanal, der Rhein-Herne-Kanal und vor allem auch der Dortmund-Ems-Kanal, sind sehr wichtig für die Verbindung von den Nordseehäfen zum Ruhrgebiet und Niederrhein. Die können also einzelne Verkehre auffangen, aber auch da geht es dann um Schleusenkapazitäten, meistens kleinere mögliche Schiffe und vor allem eine ebenfalls deutlich sanierungsbedürftige Infrastruktur. Wenn Sie sehen, viele Schleusen sind über 100 Jahre alt in Deutschland. Die richtige Strategie ist also in diesem Fall nicht zu sagen, Rhein oder Kanal. Man kann nicht das eine durch das andere ersetzen, sondern es geht da um ein robustes Netz verschiedener Verkehrsträger, damit die sich eben gegenseitig auffangen können, wenn bei dem einen eine Herausforderung besteht.
Ah, okay. Das spielt wahrscheinlich damit rein, dass die Lkw-Sonntagsfahrverbote gelockert wurden. Denken Sie, diese Lockerungen reichen aus, um die Versorgung zu stabilisieren?
Die Lockerungen sind richtig und ich finde auch, wir dürfen keinen Flickenteppich in Deutschland zulassen. Einzelne Länder haben ja die Lkw-Fahrverbote für den Sonntag aufgehoben, andere noch nicht. Die Routen hören aber ja nicht an den Bundesländergrenzen auf. Deswegen fordern wir, dass auch in weiteren Bundesländern dieses Fahrverbot aufgehoben wird. Das ist aber nur eine kurzfristige Entlastung. Das wird nicht alles retten. Wenn Sie sehen, es ist gut, dass in der akuten Krise Unternehmen Lkw-Kapazitäten flexibler einsetzen können. Aber dadurch gibt es keinen zusätzlichen Lkw und keinen zusätzlichen Fahrer. Es ist ja jetzt schon so, auch bei einer 6-Tage-Woche oder 5-Tage-Woche, die Lkws fahren dürfen, dass es teilweise Knappheit bei Fahrern oder Lkws gibt. Und die Mengen, die da ersetzt werden müssten, die sind viel zu groß, als dass sie das komplett auf der Straße gemacht werden könnten. Es wurde berechnet von der DEHK, dass allein bei einer Verringerung der durchschnittlichen Frachtkapazität des Rheins um nur 25% fehlen im Monat 3 Millionen Tonnen. Das bedeutet 120.000 Lkw-Ladungen zusätzlich pro Monat. Das kann die Straße nicht auffangen, denn auch bei der Straßeninfrastruktur haben wir riesige Herausforderungen, ebenso wie bei der Wasserstraßeninfrastruktur. Wenn Sie den Blick auf NRW setzen, dort sind allein 2.500 Bundes- und Landesbrücken in einem kritischen Zustand, also Traglastindex 4 oder 5 quasi marode. Bei den Autobahnbrücken sind es sogar 30% in Nordrhein-Westfalen. Und ein besonders eindrücklicher Wert ist, wir haben in NRW, ich nehme das, weil es dort die meisten Rheinquerungen gibt, 23 Rheinbrücken, die per Straße zu überfahren sind. Von diesen 23 Rheinbrücken sind jetzt schon 11 nicht mehr uneingeschränkt nutzbar. Das geht von vollständiger Sperrung bei der Bonner Nordbrücke im Süden bis zur Spursperrung bei der Emmericher Rheinbrücke ganz im Norden. Das heißt, die Hälfte der Rheinbrücken ist jetzt schon nicht mehr nutzbar oder nicht mehr für den Lkw-Verkehr uneingeschränkt nutzbar. Auch da können wir also nicht sagen, die Straße fängt das mal eben so auf, weil sie in besonders gutem Zustand ist. Das Gegenteil ist der Fall. Und auch da zeigt sich wieder, das ist ein Gesamtsystem. Und sowohl bei Straße als auch bei Wasserstraße ist in den letzten Jahrzehnten einiges verschlafen worden bei der Sanierung und auch beim Ersatzneubau und Erneuerung. Und deswegen ist da eine verlässliche Finanzierung und insbesondere auch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren notwendig, damit wir das eben als Gesamtsystem wieder gut aufstellen können.
Okay, jetzt hatten wir Straße, Wasserstraße. Welche Rolle spielt die Bahn und wo stößt sie an Kapazitätsgrenzen?
Die Schiene ist eine sehr wichtige strukturelle Alternative für größere Gütermengen. Und wenn Sie das jetzt mit der Wasserstraße vergleichen, ich habe das eben gesagt, Chemie, Öl, Stahl, das sind Produkte, die man auch sehr gut auf der Schiene transportieren kann, auch für längere Transportdistanzen durch längere Wege in Europa. Problem, auch dort gibt es keine großen freien Reserven. Es wird Trassen benötigt, es wird Personal benötigt und die Schieneninfrastruktur ist ähnlich, wenn nicht sogar schlechter bestellt als Straße und Wasserstraße. Hinzu kommt, dass auch Entscheidungen für Baustellenzeiten von außen nicht immer ganz nachvollziehbar sind. Es gibt rechtsrheinisch im Mittelrheintal eine Güterschienenstrecke. Die ist nur gerade komplett gesperrt, weil dort jetzt im Sommer Bahnhöfe und Schienen erneuert werden. Da muss man sich natürlich spätestens fürs kommende Jahr überlegen, macht man solche Sperrungen wirklich in der Zeit, in der es gegebenenfalls zu Niedrigwasser kommen könnte? Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Die Bahn ist also wichtig, stößt aber in der Infrastruktur und wie wir hören, auch beim kombinierten Verkehr, also beim Umladen von Schiff auf Schiene, sehr, sehr schnell an ihre Kapazitätsgrenzen, weil die Infrastruktur nicht da ist oder es aber, um es vorsichtig auszudrücken, mittelgut organisiert ist.
Gehen wir weiter zum Thema Frachtraten. Können Sie sagen, wie stark die Frachtraten in der Binnenschifffahrt steigen und welche Folgen das für die Industrie hat?
Ja, wir haben in der vergangenen Woche als IHKs am Rhein, wir haben eine Ad-hoc-Unternehmensbefragung koordiniert und schon da haben die Hälfte aller Unternehmen angegeben, sie haben 25% mehr Kosten und nahezu jedes dritte Unternehmen hat gesagt, sie haben sogar mehr als 50% mehr Kosten. Also die Kosten, Logistikkosten steigen sehr, sehr stark an. Sie haben nach den Frachtraten gefragt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Tankertransport sich anschauen, der vom Hafen in Rotterdam nach Karlsruhe, also ins Badische fahren möchte, dann zahlen Sie anstatt 45 Euro pro Tonne inzwischen schon 150 oder 160 Euro, also verdreifacht. Und dann gibt es ja in der Binnenschifffahrt, das ist ganz üblich, in den Verträgen auch festgeschrieben, sogenannte Niedrigwasserzuschläge. Also dass man vorher abmacht, wenn Niedrigwasser besteht, dann wird automatisch ein Zuschlag genommen. Das steht dann im Vertrag und wenn Sie jetzt die Stelle bei Kaub angucken, da wird jetzt schon fast 1.000 Euro Niedrigwasserzuschlag teilweise genommen. Das bedeutet, wenn Sie ein Schiff haben, wo vielleicht 500 Container drauf sind und pro Container werden 1.000 Euro Niedrigwasserzuschlag genommen, das sind dann schon 500.000 Euro. Also sowohl die Frachtrate als auch der Niedrigwasserzuschlag schlagen dann natürlich ins Kontor der Unternehmen und das kann man nicht so einfach auffangen. Das ist ja eben mit der Prognose fürs Handelsblatt-Analyse schon gesagt, da sind große Produktionswertverluste und auch Wertschöpfungsverluste zu erwarten in diesem Jahr.
Das sind wirklich immense Summen. Welche langfristigen Maßnahmen braucht Deutschland, um Niedrigwasser besser abzufedern?
Also Sie fragen nach langfristigen Maßnahmen. Die kurzfristigen haben wir eben angedeutet. Langfristig und lieber natürlich mittelfristig gibt es da mehrere. Ich konzentriere mich auf den Rhein. Die Abladeoptimierung Mittelrhein muss konsequent umgesetzt werden. Das bedeutet, der Engpass, den wir eben schon angesprochen haben, da müssen teilweise Felsen abgetragen werden, damit die Fahrrinnentiefe da nicht mehr normal 1,90, sondern normal 2,10 ist. Das steht auch schon ewig im Bundesverkehrswegeplan, wurde eben nur noch nicht umgesetzt. Das zweite ist, in Nordrhein-Westfalen zwischen Duisburg und Düsseldorf gibt es auch ein Projekt aus dem Bundesverkehrswegeplan, Abladeverbesserung und Sohlenstabilisierung. Das bedeutet, auch da soll dafür gesorgt werden, dass weniger Erosion, also weniger Veränderung am Boden dazu führt, dass die Fahrrinne niedriger wird. Das ist schon teilweise umgesetzt. Jetzt fehlt aber für den Rest des Projektes Geld vom Bund und auch schnell geht es nicht. Landesverkehrsminister Oliver Krischer hat den Bund schon aufgefordert, das Geld endlich zu liefern, damit das zügig umgesetzt werden kann. Das kann ich nur unterstützen. Denn wir haben in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten immer wieder gesehen, Dinge passieren in Deutschland bei der Verkehrsinfrastruktur leider nur schnell, wenn es schon zu spät ist. Und deswegen muss das jetzt deutlich schneller gehen als vorher. Und eine Forderung, die wir dann natürlich auch noch und eine für die Wasserstraßen insgesamt, also nicht nur für den Rhein, sondern auch für die Kanäle sehen, ist, dass wir im Moment im Bundeshaushalt, und da addiere ich schon Sondervermögen und Kernhaushalt, 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung haben. Es sind aber, auch laut Verbandsrechnung, rund 2,5 Milliarden Euro jährlich für die Bundeswasserstraßen notwendig, damit sie sowohl bei den Schleusen als auch bei den Wehren und natürlich auch am Rhein so ausgestattet sind, dass man sie sehr gut benutzen kann. Da ist also ein großer Hebel für im Vergleich mit dem Rest des Bundeshaushaltes relativ geringe Summen. Und wenn man es dann noch schafft, keine jährliche Stop-and-Go-Finanzierung zu haben, also dass man jeden Herbst wieder darum streitet, welches Projekt kann im nächsten Jahr eigentlich gemacht werden, dann wäre sehr, sehr viel geholfen. Denn was klar ist, die Unternehmen haben sich seit 2018 deutlich weiterentwickelt, haben mehr flachgängige Schiffe gekauft, haben eine andere Lagerhaltung. Das heißt, die haben eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht. Beim Bund ist bei 2018 quasi nichts auf der Wasserstraße passiert, was die Situation bei einem neuerlichen Niedrigwasser dann irgendwie einfacher macht. Und wir haben eben schon gesprochen, Schienenkapazitäten ist ein Punkt und der große Bereich Planungsbeschleunigung. Also Infrastrukturprojekte in Deutschland dauern zu lang, die müssen sich quasi halbieren. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, um das zu machen. Ein Ansatz ist zum Beispiel die Stichtagsregelung. Das bedeutet, im Moment haben wir die Herausforderung, wenn ein Projekt, egal ob Straße oder Schiene oder Wasserstraße, geplant wird, kann es passieren, dass während des Prozesses sich gesetzliche Grundlagen ändern und dann müssen diese neuen Grundlagen wieder erfüllt werden. Wir glauben, dass es viel besser wäre, wenn es einen Stichtag gibt und man sagt, zu diesem Tag geltende Regelungen gelten jetzt für das Gesamtprojekt. Dann muss man nämlich nicht immer mittendrin wieder neu aufrollen. Ein anderer Aspekt wäre, man macht funktionale Ausschreibungen, bedeutet, man gibt nur das Ziel vor und sagt, so und so muss es am Ende aussehen, aber nicht jeden genauen Schritt. Auch das würde es deutlich schneller machen. Wir wissen also spätestens seit 2018, seit dem letzten großen Niedrigwasser, was getan werden muss. Das Problem ist inzwischen weniger das Erkenntnisdefizit, sondern vielmehr das Umsetzungsdefizit des Staates.
Ja, da sind auf alle Fälle einige gute Ideen dabei. Wir haben es schon angesprochen. Können Sie vielleicht noch mal darlegen, wie stark die Industrie wirklich vom Rhein abhängig ist und welche Alternativen gibt es?
Ja, also der Rhein ist die zentrale Schwerlastachse für große Teile der deutschen Industrie. Besonders wichtig für industrielle Massengüter. Und wenn man eine Zahl zur Hand nimmt, auf dem Niederrhein zum Beispiel, verkehren durchschnittlich rund 550 Schiffe täglich. Wenn Sie überlegen, ein größeres Binnenschiff ersetzt 100 bis 200 Lkw. Wie viele Lkw im übertragenen Sinne da über den Rhein fahren, da kann es keine Alternative geben, die 1:1 nutzbar ist. Der Rhein wird gebraucht, auch in Zukunft. Und unsere Umfrage, die ich eben angesprochen hatte, die zeigt diese Abhängigkeit auch unmittelbar. Jetzt im laufenden Niedrigwasser verändern schon fast 4 von 5 Unternehmen ihre Logistik. Ein Drittel schränkt die Produktion ein und knapp 20% sehen sogar den Standort gefährdet. Also die Abhängigkeit ist deutlich und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns dafür einsetzen, dass der Rhein auch resilienter gegen Niedrigwasser ist. Das Gleiche kommt bei der Prognos-Modellrechnung für das Handelsblatt raus. Da werden Produktionswertverluste bis zu 1 Milliarde Euro erwartet und insbesondere, wenn Sie südlich von Kaub, also am Mittel- und Oberrhein sind, ist das noch deutlicher als am Niederrhein. Die Alternativen gibt es nicht so richtig, das habe ich angedeutet. Klar kann man sich diversifizierter aufstellen, bei mehr Lagerhaltung, verschiedenen Lieferanten, auch Bahn und Lkw und flachgängigeren Schiffen oder dem kombinierten Verkehr. Aber all das kann den Rhein nicht ersetzen. Das können nur kurzfristige Möglichkeiten sein, einem Niedrigwasser auf den Weg zu gehen. Und auch diese Lösungen kosten Geld und haben Kapazitätsgrenzen. Unternehmen sind besser als 2018 vorbereitet. Es läuft ja jetzt auch gerade immer noch Binnenschifffahrt, aber der Staat muss seine Hausaufgaben da machen, damit der Rhein auch in Zukunft die Aufgaben erfüllen kann, die er jetzt erfüllt.
Dem stimme ich zu. Wie hat sich die Niedrigwasserhäufigkeit in den letzten 10 Jahren denn verändert?
Wir haben in den letzten 10 Jahren schon eine Häufung deutlicher Ereignisse. Ich habe das gesagt, 2018 gab es das letzte außergewöhnlich lange und extreme Niedrigwasser. 2022 gab es massive Einschränkungen. Und auch 2025 gab es bereits im Frühjahr deutlich unterdurchschnittliche Rheinwasserstände. Und dieses Jahr haben wir eben diese extreme Niedrigwassersituation so früh im Sommer wie noch nie. Wenn Sie sich an 2018 zurückerinnern, ist jetzt 8 Jahre her, da war das Niedrigwasser deutlich später im Jahr. Und ich bin kein Wissenschaftler in dem Bereich, aber die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins, die es ja gibt, die erwartet durch den Klimawandel auch künftig häufigere und ausgeprägtere Hoch- und Niedrigwasserphasen. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass das jetzt Einzeljahre waren, wo das so war, sondern das wird häufiger passieren und der Klimawandel verändert da eben die Rahmenbedingungen und Niedrigwasser an sich ist nichts Neues. Neu ist, dass wir uns da häufiger, früher und vielleicht auch ausgeprägter darauf einstellen müssen.
Und können Sie da sagen, welche Rolle das neue Niedrigwasserinformationssystem NIWIS für die Logistikplanung spielt?
Ja, NIWIS ist ja jetzt vor einigen Wochen live gegangen. Das ist ein gutes Tool, weil man da auch Dinge live erkennen kann, die man vorher nicht erkennen konnte. Also man kann erstmals bundesweit einheitliche Informationen zu Wasserständen und Abflüssen, Niederschlag und weiterem finden, auch tagesaktuell. Es wurde ja sogar angekündigt, dass durch eine offene Schnittstelle die Integration in betriebliche Systeme, also im Unternehmen, direkt möglich ist. Das heißt, man kann da früher reagieren, man kann gegebenenfalls umdisponieren oder Lagerbestände rechtzeitiger erhöhen. Das ist also ein gutes Tool, keine Frage. Aber das löst kein Kapazitätsproblem. Also gute Informationen sind wichtig, die ersetzen aber keine leistungsfähige Infrastruktur. Insofern ist das ein Schritt in die richtige Richtung, aber dadurch wird kein Schiff mehr auf dem Rhein sein und keine Lagerfläche größer. Insofern reicht das nicht, um andere Maßnahmen zu ersetzen.
Ja, am Ende hängt und steht alles mit einer funktionierenden Infrastruktur.
So ist es.
Herr Griebel, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und diese interessanten Fakten zum aktuellen Niedrigwasser.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
So, das war's mit Verkehrsrundschau Funk für heute. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, können Sie sich auch gerne mal unseren YouTube-Kanal von der Verkehrsrundschau anschauen. Unter VR Logistik Channel finden Sie verschiedene Videos rund um Transport- und Logistikthemen, zum Beispiel LKW-Tests oder Webinare. Sollten Sie zum Podcast Fragen, Ideen oder Feedback haben, finden Sie einen Kontakt in den Shownotes und wir freuen uns natürlich immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Nun sage ich Tschüss und wir hören uns nächste Woche wieder.